Ich habe ich viele Gleichgesinnte und Freunde wieder getroffen. Und eine Sache noch, ich fand es sehr schön, dass die Leute mir gesagt haben, oh, ich bin nur dabei, wenn Lackmann die Interviews macht oder wenn er das macht. Miami Yassin, den ich so sehr geliebt habe jetzt und auch lieben gelernt habe. Jedes Mal, wenn ich den sehe, wächst er mir immer näher ins Herz, weil er auch bei der Premiere gesagt hat, so, ja, danke an Lackmann, dass du immer da warst und ich hätte das Interview mit niemand anders gemacht. Also die Leute, die Freunde, die ich kenne, die haben mich jetzt aus einer anderen Perspektive gesehen, nämlich als Interviewer und haben trotzdem halt irgendwie Bock drauf gehabt oder gerade deswegen Bock gehabt und die Gespräche waren so ehrlich und so emotional. Das ist das, was ich, glaube ich, mitgenommen
habe. Wir haben heute hier eine Folge, die mir wirklich am Herzen liegt, denn es geht um Geschichte und ich muss ganz ehrlich sagen, beim Gucken hat mich es oft getriggert. Deswegen wollte ich heute drüber reden, hier bei Becksmann 360. Mein Name ist Nico Beckspin und bei mir sind zwei Menschen, die Ruhrbeat maßgeblich mit zu dem gemacht haben, was es heute ist. Ein herzliches Willkommen an Gordon Kämmerer, Regisseur und verantwortlich, und Lackmann. Lucky, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr bei
Hallo,
mir
Brody.
Seid.
Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen.
Ihr habt eben schon so ein bisschen im Vorfeld so auch so gesprochen, mitten im Fluss gerade. Jetzt ist das Ding raus. Das Erste, was mich natürlich gleich interessiert, wie geht's euch gerade so mit dem und dem Feedback und dem, was da so passiert?
Willst du anfangen, Lucky?
Nee, ich hör zu.
Okay, also ich muss sagen, ich bin sehr beseelt gerade und ich bin sehr happy, dass wir es jetzt nach so langer Zeit endlich geschafft haben, dieses Projekt, was ja wirklich schon fast im Sande verlaufen war, auf die Leinwand oder auch in die Mediathek, ARD-Mediathek jetzt gebracht haben. Und ich bin einfach gerade erstmal sehr, sehr glücklich, muss ich sagen. Und bin auch mit der Resonanz und allem sehr zufrieden. Und wir hatten ein super tolles Wochenende, wir hatten ein super tolles Premierenwochenende mit noch zusätzlich Lucky's Release Party. Also gerade ist, muss ich sagen, bei mir alles sehr, sehr gut.
Und wie geht's dem LAK generell?
Danke, Brudi, gut. Also ich würde das auch kombinieren, ey. Das Fernsehgeschäft ist einfach auch nochmal langwieriger, ne? Also ich kombiniere das jetzt mal mit der Musik. Ein Album zu machen ist ein langer Prozess. Eine Doku auf den Beinen zu stellen ist noch ein viel längerer Prozess und viel mehr Kompromisse, die du eingehen musst und viel mehr Arbeit, die du überblicken musst, beherrschen musst halt so. Und für uns war das vielleicht, also wenn du einen genau guten Plan hast so und einen guten Schedule, kann man es vielleicht irgendwie weniger stressfrei und irgendwie strukturierter machen. Aber wir sind ja irgendwie ins Blaue geschossen und haben das so Freestyle-Komponente-mäßig gemacht. Vielleicht ist das auch ein bisschen Ruhrpott-Charme, dass man das erstmal so mit der Idee anfängt und dann danach guckt so, ey, wie wird das Ganze halt irgendwie fertig aussehen. Aber es hat halt über 2 Jahre gedauert, ne? Und dazwischen steckt halt von den Anfängen über geliehenes Film-Equipment bis über Crowdfunding hin zum Sendepitching, wo man das jetzt irgendwie mit der Promo irgendwie platziert kriegt, das Produkt, stecken ja so viele Mindsets und Mindfucks und Brainfucks drin, das macht's halt echt, das macht's halt sehr ausufernd. Also Fernsehgeschäft ist nochmal eine Nummer größer halt irgendwie.
Hey, da steckt viel drin und wir werden auf jeden Fall über den Prozess und auch das Werk an sich sprechen. Gordon, gib den Leuten aber vielleicht mal ein kleines bisschen kurzes Summary. Warum sitzt du eigentlich hier? Was hast du bisher gemacht und warum bist du dann am Ende in diesem Projekt gelandet?
Ja, ich bin ja eigentlich Theaterregisseur oder also Schauspieler und studierter Theaterregisseur sozusagen und mache ja, das ist ja quasi mein Beruf, Regie zu führen und habe aber auch schon einen Film gemacht und wir hatten uns mal verabredet in Potborus für ein Hip-Hop-Stück sozusagen über den Ruhrpott, die hatten dann noch ein paar Corona-Gelder übrig und haben einen Regisseur gesucht und da kam ich irgendwie ins Spiel und da hatten wir dann angefangen, sozusagen wie so eine Stückentwicklung zu machen, auch so mit den Elementen gemeinsam und so, und dann bin ich auf die Idee gekommen, mal so eine Videorecherche zu machen, um mich da auch mehr in das Thema da reinzumorphen, um auch mal zu gucken, um was geht's eigentlich und was sind sozusagen die Player, die Protagonistinnen und so weiter und so fort. Und als ich dann diese Videorecherche halt angefangen hatte, habe ich gemerkt, was für eine krasse, unerzählte Geschichte da irgendwie schlummert und habe dann angefangen zu gucken, wen könnte ich kontaktieren und wer ist so maßgeblich bei den Anfängen auch beteiligt gewesen und bin dann halt eben schnell auf Kreuzfeld Jakob gestoßen und habe dann über irgendeine Seite Colin, den Kuppel ja und Mitgestalter und also auch ja irgendwie so eine Art auch Booker von Lackmann und langen Freund an die Strippe bekommen. Und wir haben uns sofort gut verstanden und dann ist irgendwie auch innerhalb von 20 Minuten ist dann diese Idee entstanden, vielleicht ja auch ein bisschen was Größeres daraus zu machen. Also Colin war da auch so Feuer und Flamme und meinte, wir müssen das machen und ich hol da Lucky mit ins Boot und wenn das eine gute Idee ist, dann müssen wir dem das pitchen und dann ist der bestimmt dabei und so weiter und so fort. So. Und so ist das eigentlich aus einer ganz, ich weiß nicht, das war wirklich eine Schnapsidee, ja. Und eigentlich aus einem sehr kleinem Off-Theater-Projekt ist es dann irgendwie so entstanden und dann so groß geworden, weil auf einmal natürlich Lucky dabei war und auf einmal er uns alle Türen geöffnet hat zur Szene und umso mehr Leute mitmachen gemacht haben, umso mehr Leute wollten auch wieder weiterhin mitmachen und das wurde dann immer, immer größer.
Wie viel wusstest du über die Künstler, die du am Ende kennengelernt hast vorher? Warst du Fan von irgendwas?
Also
hast
ich kannte, gehört? Ich kannte Kreuzfeld Jakob, ich kannte Lackmann, ich war so 15 bis 19 habe ich selber in der Breakdance-Szene verbracht, also auch Battle of, war auch bei Battle of the Year mal so, also nicht jetzt als also als Gast sozusagen und habe natürlich auch diese ganzen Anfänge selber mit in der Szene sozusagen damals bei mir in Schwerin mitbekommen und war halt auch in der Hip-Hop-Szene involviert und habe das natürlich alles verfolgt. Aber so tief, wie wir dann nachher reingegangen sind, so tief war ich natürlich jetzt nicht in der Ruhrpott-Hip-Hop-Geschichte drin. Ne? Aber das haben wir uns dann halt alles angeeignet. Und natürlich mit der Expertise von Lucky und Colin. Ne?
Ja, und man muss da mal sagen, eine vergessene Geschichte, als ich den Titel gelesen habe und mir überlegt habe, worum es da geht, ist mir aufgefallen, ja, stimmt. Da liegt eine Menge rum, was im Prinzip, und wir sind ja auch schon ein paar Tage dabei, Lucky, was Deutschrap maßgeblich geprägt hat, was aber immer hier und da links und rechts über den Tellerrand drüber fällt oder nicht so ganz beachtet wird oder halt da ist. Was aber auch, und das ist, finde ich, so schön daran, ihr ja auch selber da drin thematisiert, dass der Ruhrpott sich halt manchmal auch lieb gemeint ein bisschen zu dusselig anstellt, um das Ding richtig zu machen. So. Jetzt kommt da jemand von außen und auch das haben wir gelernt, dass du erstmal ein bisschen brauchst, bis du da reinkommst. So, wie schnell war das Vertrauen da, Lucky, dass da jemand ist, der eine Geschichte erzählen will, der du vertraust?
Also zuerst war es halt eine Begeisterung, so ein Projekt zu machen. Und dann habe ich Gordon kennengelernt. Dann haben wir gesagt, so, ey, da muss man sich auch finden. Und das ging durch Ups und Downs. Und zum Ende hin wurde es immer fester und immer zementierter. So, je mehr ich auch Einblicke bekommen habe, wie das Ganze abläuft und so. Und ich habe ihn dann, nachdem unsere Interviewarbeit in dem Monat getan war, was ich so als Kernstück des Projekts betrachtet habe, so, danach habe ich ihm ja den ganzen Post-Production-Sachen ihm halt also auch anvertraut. Ey, mit dem Schnitt, mit der Musikgebung, mit dem, wie das Ganze intoniert wird und gemacht wird. Da habe ich ihm einfach so vertraut und abgegeben, habe gesagt, so, ja klar, mach du einfach mal, ich habe jetzt auch meine Sachen zu tun. So, ne? Aber wir saßen ja halt einen Monat lang zusammen und haben uns Gedanken gemacht, diese ganze Szene zu beleuchten. Das bedarf halt voll viel Arbeit an Interviews. Und wir haben dann, weiß ich nicht, im April vor 2 Jahren 28 Tage aufeinander gesessen, 25 Interviews gemacht. Und ich habe quasi den Job gemacht, den du gerade machst, nämlich alle Leute halt zu interviewen. Und da habe ich halt gemerkt, so, okay, einmal, ja klar, die Leute kannten es ja schon alle aus der Szene, seitdem die klein sind, aber ich kannte halt auch dann irgendwie dieses journalistische Game halt irgendwie. Das ist halt dann irgendwie, wo ich gesagt habe, ja, da kann man viel machen. Und wenn ich als einzigen Kritikpunkt sagen könnte zu der Doku, weil alles andere menschlich hat sich dann so zusammengefunden. Ne? Du musst ja irgendwie in diesem Showbusiness auch die Kunst haben, mit vielen Charakteren, Köpfen und Leuten zusammenarbeiten zu können. Aber das Einzige, was ich jetzt sage als Kritikpunkt der Doku ist, weil es natürlich auch von dem Rahmen und von dem Format dieses gar nicht anders geht, ist, dass dieses Kernstück der Arbeit, die wir investiert haben mit diesen ganzen Interviews, wir haben ja viel mehr interviewt, als da drin vorkommt und auch viel länger und viel emotionaler. Das ist quasi das Juwel der Doku, wo ich mich auch so reingetan habe. Also ich habe teilweise 2 Stunden mit Miami Yassin gequatscht oder mit PA oder mit dem Lang. Und dann merkst du halt so, ja, kommen halt nur natürlich ein Satz in der Doku vor. Kann man aber auch nicht anders in der Doku, aber das ist halt was, Ihr müsst das aus meiner Perspektive sehen. Ich unterhalte mich dann mit den Leuten aus meiner gleichen, mit denen ich halt im Backstage normalerweise Backstage-Talk habe. Und dann sagt er mich halt wie ein Gespräch unter Freunden. Und da wünschte ich mir manchmal, ach ey, wie schön wenn die Leute von draußen da den kompletten Blick drauf haben würden, so weißt du. Und wenn du einen Film machst und eine Doku schneidest, eine Reportage, musst du halt irgendwie eine Story zusammenhängend erzählen. Geht ja gar nicht anders. Das habe ich auch gecheckt. Trotzdem ist das der Teil gewesen, wo wir, Gordon und ich, so intensiv dran gearbeitet haben. Ne?
Ist ganz schön, weil ich hab ja auch sowas, so einiges schon gemacht, unter anderem auch so eine Back-to-Tape-Doku-Serie, wo auch ich das gleiche Gefühl hatte mit diesen tollen Interviews, von denen so wenig benutzt wird. Wir haben dann halt einfach zumindest beim zweiten Teil einfach die XL-Interviews alle rausgehauen, weil es einfach meinen inneren Monk befriedigt hat, dass die Leute mal mir eine Stunde dabei zuhören könnten. Aber Gordon, du kommst aus dem Metier, du weißt, was diese Schnittstunde kostet, das alles auch nochmal aufzubereiten und allein wie viel Wahnsinn in so einem Projekt drin steckt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig von vornherein zu benennen, denn es sieht in der ARD-Mediathek schön aus, das ist ein schönes Ding. Wir reden auch gleich über Machart und so. Aber der Weg dahin war ja sicherlich kein Big Budget Money Job, wir hauen hier die Kohle raus und produzieren mal einen auf Lau, sondern das war Real Hustle, oder?
Das kann ich zeigen. Der kam mit der Theatergruppe, mit dem er gerade erzählt hat, mit den Jungs, die eigentlich das Theater gespielt haben. Also Schauspieler aus dem Theater haben hinter der Kamera Beleuchtung gemacht, haben uns geschminkt. Der kam mit Lina, Mitro und Peter und Christopher, wie die alle kamen dann mit einem Sprinter mit geliehenem Equipment an. Das heißt, am Anfang hattest du nicht mehr das Budget, dir eine Kamera zu kaufen und zeigende Equipment zu benutzen. Die kam mit dem geliehenen Equipment an. Das ist doch typisch Spot, oder? Also, dass du da so die Leidenschaft da so hast, reinsteckst und dass die halt das dann so Freestyle-mäßig so einfach gesagt haben, so, wir fangen jetzt an und wissen gar nicht, wo die Reise hingeht, ne?
Ja, ich muss auch sagen, es sieht alles sehr, jetzt am Ende sieht alles sehr, sehr schick aus, weil wir, das können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wie es dazu kam, aber man muss wirklich sagen, wir hatten eigentlich nichts. Also wir haben mit eigentlich null Budget, also wirklich no Budget gedreht, gerade diesen ersten Block. Was Lucky schon meinte, ich hatte drei Praktikantinnen, dann haben wir uns ein paar Kamerapersonen noch mit dazugeholt und wir hatten einen rostigen Sprinter und sind dann morgens immer irgendwo hingefahren, wenn Lucky gesagt hat, da ist jetzt das Interview, ja. Also das war alles so super Freestyle und wir haben natürlich dadurch so wahnsinnig viel Material auch gesammelt, weil wir noch gar nicht wussten, wo die Reise hingeht. Und deswegen gibt es ja auch dieses viele Material. Und wir konnten ja noch gar nicht sagen, wird es ein Film, wird es ein YouTube-Kanal, wird das öffentlich-rechtlich, wird das sogar eine Netflix-Produktion. Also hätte ja alles passieren können, hätte ja auch komplett im Sande verlaufen können. Wir wussten es ja einfach nicht. Und deswegen haben wir erstmal auch so viel wie möglich genommen und gesammelt. Und damit wir danach auch an alle Richtungen auch Sachen anbieten können, sozusagen, und auch formen können. Ne? Und ja, und deswegen sind halt auch so wahnsinnig viele schöne Momente entstanden, die dann aber natürlich in so eine 90 oder Minuten Doku oder ein bisschen länger gar nicht alle Platz finden können. Und das ist halt auch total schade, der Community dann manchmal zu sagen zu müssen, so, das, was wir damals gedreht haben, das kommt jetzt, leider können wir das gar nicht mit reinnehmen, weil das keine Relevanz hätte, sondern weil wir einfach auch eine Art, beim Filmemachen auch eine Art Geschichte und Narrative erfüllen müssen, wo vielleicht manchmal dann so Abzweigungen nicht möglich sind, ne? Und das sind Kill Your Darlings halt einfach.
Genau,
ne?
Sag mal, um die Dimension zu verstehen, sag mal die Relation, damit das jeder checkt. Das waren 110 Minuten von wie viel?
Ja, ich glaube, was haben wir denn? Drei Kameras hatten wir ja auch oft. Haben wir nicht irgendwas gesagt mit 10.000 Stunden, was wir da irgendwie aufgenommen hatten? Also, ich glaube, das nee, kommt
110 ja, Minuten von also, 11.000 Minuten oder 11.000 Stunden Filmmaterial, also, was waren das? Minuten?
Ja, so.
Minuten oder Stunden?
Naja, guck mal, wir haben ja dreimal 34 Minuten, ne? Dreimal 35 oder 36 Minuten.
Aber wenn genau. Ihr 30 Kandidaten habt und mit jedem 2 Stunden gedreht habt, Minimum oder so, dann seid ihr auf jeden Fall bei 100 Stunden. Das ist schon, und daraus 100 Minuten zu machen.
Ich glaube, also, Robin und Sebastian hatten gesagt, 11.000 Minuten Filmmaterial, was die sichten mussten, um das Inhaltliche zu checken, bevor du erstmal in den Schnitt kommst. Ja. Was für ein Brainfuck ist denn das?
Ja, ja, wir haben uns das ja alles nochmal reingezogen zusammen auch, ne? Ich bin ja war ja beim Schnitt immer dabei. Und wir haben ja auch, also Robin Fischer hat ja den wunderbaren Schnitt gemacht und Sebastian Wirsching, der hat ja sozusagen, also die beiden haben die Produktionsfirma Nie und Immer, die sind dann ja später dazugekommen, da kommen wir ja noch dazu. Genau, und wir haben uns wirklich dahingesetzt und haben uns das alles nochmal reingezogen, also komplett, ne, oder auch mal irgendwie gesplittet, aber das ist ja auch, war ja auch absoluter Wahnsinn. Die haben halt auch gedacht, seid ihr verrückt, was bringt ihr da für Material mit? Aber das war halt auch das Potenzial, wo die gesagt haben, so, jetzt steigen wir aber mal ein hier, ne? Ja.
Was ist es denn, weil du das vorhin so schön formuliert hast, Gon, was ist es denn für dich, Ruhrbeat? Was ist das?
Boah, das ist, glaube ich, einfach so ein warmes Gefühl von irgendwie, da kommt man so hin und denkt sich so, irgendwie fühlt sich das so nach einer, keine Ahnung, also nach einer Heim, so ein bisschen heimelig an. Man kommt da so hin und denkt sich so, boah, ich habe irgendwie Bock, mit den Personen oder mit diesen Menschen, die da so leben, mit dem Schlag von Menschen was zu machen. Das war so irgendwie das Erste, was ich gedacht habe.
Und Lucky für dich? Was ist Ruhrbeat für dich?
Ich krieg von voll vielen Leuten und auch für mich selber, war ja auch meine erste Reaktion, kriege ich die gleiche Reaktion, die ich halt anfangs hatte. Es ist noch nicht abgeschlossen. Du hast so im besten Fall, das beste Kompliment für eine Doku ist, wenn du die jetzt guckst in diesem Falle und sagst so, ich hätte jetzt nach dem dritten Teil eigentlich Bock zu erfahren, wie die Geschichte weitergeht. Ich hätte Bock auf den vierten Teil oder auf den fünften Teil. Das habe ich halt von voll vielen Leuten als Feedback bekommen. Und du könntest ja jetzt sagen, ja, Ruhrbeat, das war jetzt die Geschichte vom Ruhrpott, da kommt nichts mehr. Weil wir jetzt gerade bei der jüngsten Generation angekommen sind. Trotzdem hatte ich das Gefühl, speziell nach der dritten Folge, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, irgendwie noch weiter zu erzählen. Und von daher ist für mich das Gefühl ein nicht abgeschlossenes Gefühl. Das ist erstmal das irgendwie, was so im Allgemeinen an mich herangetragen ist. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein persönliches Feedback, was ich bekommen habe. Und vielleicht kommen wir da später nochmal zu, weil das war schon auch sehr so,
Ich will wissen, was es für dich persönlich ist.
Ja, für mich ist es gut. Für mich ist es sehr gut. Eine krasse Erfahrung und auch etwas, was mir steht und was die Leute sagen, ey, das hast du persönlich gut gemacht. So, ne? Ich meine, klar, im Showgeschäft sagt hier jeder halt, ja, das hast du ganz toll gemacht. Du fliegst so lange so hoch, bis sie dich auf den Boden holen. Aber ich habe halt von allen Leuten, die jetzt im Anklang irgendwie das geguckt haben, ne, von WDR über Rap-Ideal, über Titel, Thesen, Temperamente, alle gesagt so, ey, das hast du ganz gut gemacht, dieses Fernsehding. Und ich habe das ja nicht gelernt. Ich komme ja vom Rap. Ne? Eigentlich war das halt irgendwie so eine Bestätigung, dass das, was man irgendwie mit Rap so on the fly gelernt hat, dass man das gut übertragen konnte. Und eine Sache, die ich persönlich, wo ich echt geschluckt habe, ist, dass mir Leute aus dem Fernsehgeschäft jetzt bei der Fernsehpremiere gesagt haben, haben denen gesagt so, ey, eigentlich bist du das intellektuelle Highlight in diesem Film. Du scheinst so viel größer als das, was die anderen da, wenn die zu Wort kommen, erzählen. Wo ich mir gedacht habe, so, eigentlich soll es ja gar nicht so um mich gehen, aber die haben gesagt, so, ja, die anderen, die da zu Wort kommen, manchmal denkst du dann so, sind ja eigentlich nicht dumm oder so, aber die erscheinen dann vielleicht nicht im rechten Licht. Wo ich mir gesagt habe, schade, bei einer Ruhrbeat-Doku soll es ja um alle gehen und ich möchte gar nicht so auf dem Podest da gestellt werden. Und Gordon hat schon gesagt, klar, ey, du ziehst das irgendwie so als Host durch den Film. Und deshalb dachte ich halt so, okay, klar wird eine Geschichte von mir miterzählt, aber das soll ja repräsentativ für den ganzen Ruhrpott. Und trotzdem kommen voll viele Leute und sagen so, ey, das Intellektual Highlight des Films, das Licht, was da von dir aus scheint, das macht Bock auf mehr. Da kommen jetzt voll viele Anfragen, die dich halt irgendwie dann so fragen, irgendwie dazu befragen wollen, was war das, wo ich mir denke, das war ja gar nicht beabsichtigt und bezweckt halt so, weißt du?
Aber ich glaube, um das vielleicht auf Mars mein Blickwinkel so ein kleines bisschen mit einzuordnen, du gibst dem Ganzen eine schöne Klammer und du führst mich da durch. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, weil, also für mich auch als Nerd, ist das eine krasse Zeitreise, die da mit dir passiert und mit den Protagonisten und den Inhalten. Und ich kann viel relaten und es holt mich ab und du guidest mich ein bisschen. Wenn ich aber von außen drauf gucke, ist das ja noch stärker, weil du mir das emotionale Gefühl gibst, der quasi weiß, der Türöffner zu sein und dafür zu sorgen, dass die Leute mal reden.
Ich weiß, was du meinst, Nico, auf jeden Fall. Aber das ist auch natürlich auch Außenwahrnehmung und das nehme ich auch gern an. Aber innerhalb dieser ganzen Materie, eine Sache zum Beispiel, Gordon hat mich dann gesagt so, ey, kannst du diesen Voice-Over, diese Erzählerstimme nachsprechen für die Moderation, für die Doku, damit man so eine Geschichte hat, die halt so durchführt und dich dann so abholt. Das sind zum Beispiel Sachen, die ich on the fly lernen musste. Den Job von dem Synchronsprecher, den hast du als Schauspielerstudium auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht muss man das in einem Semester auch lernen. Das ist ein Job, was Leute halt irgendwie als Tätigkeit machen. Das heißt, da haben mir die Leute auch attestiert, ein schnelles Lernpensum zu haben. Ich musste die Sachen ja aus dem Nix irgendwie mir aneignen. Sei es halt moderieren, Interviews machen, performen mit Gordon, die ganzen, also für mich gab es nicht so viel logistische Sachen, aber auch das Organisationsmachen und mit den Leuten auskommen. Das heißt, ich wurde quasi immer ins kalte Wasser geschmissen und habe das immer ganz schnell gelernt. Und das war etwas für mich, wo ich sagen konnte, okay, Das ist so ein persönliches Feedback, wo die Leute gesagt haben, ja, da steht dem Lackmann ganz gut halt irgendwie.
Aber das ist ja auch das, was das Authentische ausmacht. Also wenn du dann, das ist doch ganz oft so, dann hast du professionelle SprecherInnen, die das vielleicht gelernt haben, ne? Und die wenden dann aber immer wieder ihre professionelle Stimme an und das klingt immer gleich und es klingt immer so, so künstlich und so. Und ich glaube, was es hier aber ausmacht, ist, dass es von dir kommt. Also man hat wirklich das Gefühl, das ist deine Stimme, es ist dein Leben, es ist deine Leidenschaft, es ist dein Thema. Das Thema ist dir super wichtig und man kann immer aus der POV von dir die Sachen betrachten, ja. Und das ist, glaube ich, das, was die Doku so einzigartig von meiner Seite macht, weil es eben nicht, klar, wir sind von außen gekommen und wir kannten uns vielleicht nicht so gut aus, aber alles, was du quasi beschreibst und durch deine Brille geschaut wird, ist halt immer mit Liebe auf die Community. Und das ist, glaube ich, das, was die Doku unterscheidet von anderen Dokus.
Ja, das kann sein. Aber ich wollte ja auch immer Rapper sein, ne? Das weiß ich ja gerade. Und dann habe ich gesehen, Rap ermöglicht mir das irgendwie, so viele andere Sachen jetzt halt auch zu machen. Und erinnerst du dich noch, wie wir da im Tonstudio gesagt haben, das hat uns ja auch ein bisschen gedauert, bis wir die richtige Erzählvoice gefunden haben, wo du gesagt hast, mach mal, beton das mal ein bisschen anders, mach mal ein bisschen lockerer, nicht so viel ablesen vom Text und so. Und das sind die Sachen, wo ich meine, das war das so, was persönlich bei mir so hängen geblieben ist, wo ich mir dachte so, okay, ey, ich habe das ja eigentlich nicht gelernt, aber vom Rap kommen halt irgendwie, kannst du das dann irgendwie so ummünzen und irgendwie so drüber transportieren halt so, ne? Also transformieren, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, ne? Also
Lass uns mal, weil das ist hier insofern ganz interessant, auch mal ein bisschen darauf eingehen, dass du ja einen Job machst, den du vorher nicht gemacht hast, inklusive Einsprechen, inklusive dem wieder durchführen, Hosting, da sind sehr viele Dinge, die du so noch nicht getan hast. Gordon, aus deinem Blickwinkel, du hast es eben schon ganz angedeutet, war es nicht auch für am Ende das Ergebnis ultra wichtig, dass er das macht und nicht im Zweifel Toxic, der es genauso machen könnte, weil der da auch herkommt, aber halt vielleicht journalistischer denkt?
Natürlich, das ist die Seele des Films sozusagen. Also Lucky hat sozusagen dem Film die Seele gegeben, ne? Und Toxic macht ja auch einen super, genauso guten Job, aber er macht halt seinen Job als Experte sozusagen von außen. Er ist ja derjenige, der es sozusagen einordnet nochmal, ne, so etwas sachlicher und objektiver, und das macht er ja auch total super cool. Und aber ohne Lucky würde es sozusagen den Film so nicht geben. Ja, dann wäre es halt wieder eine andere, ganz normale Doku, die man halt immer schon mal gesehen hat, auch oft ja in anderen Kontexten, ne? Aber so ist es halt, das ist sozusagen das Alleinstellungsmerkmal dieser Doku eigentlich, ne? Wenn man so will.
Und bei aller Naivität, mit der du reingegangen bist, da muss ich mir jetzt Sorgen um meinen Job machen? Also ich meine, du fängst bei Hip-Hop.de einen Podcast zu machen, jetzt machst du hier Dokumentation. Bruder, also was ist los? Also, muss ich jetzt anfangen zu rappen oder was?
Nein, warte mal. Ich wollte nur sagen, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Schauspielgeschäft oder Fernsehgeschäft ist nochmal was anderes. Für mich war es halt schön zu sehen, dass die Leute sagen, ja, ey, ich weiß nicht, ob Talent ist oder das Authentische, was Gordon beschreibt, oder die Ärztlichkeit, die Seele dafür hat. Ich dachte halt, dass ich einfach ganz schnell lernen kann. Und so. Und ich habe von niemandem irgendwie gehört, so, das war jetzt scheiße, das benutzen wir nicht im Endeffekt. Sei es jetzt die Interviews im Nachgang oder was jetzt morgen mit WDR kommt. Alle haben der Doku ein gutes Feedback attestiert. Und im Endeffekt, ich habe ja jetzt auch nur das gemacht, was Gordon mir da so gesagt hat, und halt so gemacht, wie ich es halt vom Rap halt her immer kenne. Ob ich mir das in Zukunft vorstellen könnte, na klar, wenn es mich interessiert, klar, aber ich sehe mich trotzdem als Rapper halt, ne?
Bist herzlich eingeladen, bei Backspin ab jetzt Podcast-Interviews mit Gästen zu machen. Können wir nochmal?
Ich kann Praktikum anfangen bei dir.
Nee, du gedicht. Das ist ja auch schon bei Hip-Hop.de auch schon bewiesen. Denn, und das ist ganz interessant, guck mal, lass uns ja mal da reingehen. Als ich das geguckt habe, ich habe es eben schon gesagt, die Masse.
Ja, wie war's denn für dich? Wie war's denn für dich? Genau.
Die Masse.
Was hat dich denn getriggert? Weil du gesagt hast, dich hat was getriggert und so.
Die Masse an Protagonisten, also an Gästen, die ich da gesehen habe, ist mir wieder bewusst geworden, auch auf dieser sehr klassischen Timeline-Idee, dem das Ganze gefolgt ist. Krass, stimmt. Und ja, dann ist ja das entstanden. Und das ist ja auch noch in der Ecke. Und der ist ja auch noch da. Und die Geschichte gibt es ja auch noch. Die Allianzen untereinander, so Kleinigkeiten, wie mir bewusst worden ist, dass mein Bro Pillow halt einfach dafür gesorgt hat, dass Vasel an ein Mikrofon geht und Sinanji und so. Das sind mir alles, das sind alles so Kleinigkeiten, die dem so viel Wert geben und auch die Größe und Macht des Ruhrpots zeigen. Und ich auch gemerkt habe, dass ich in jeder Epoche überall für mich Anknüpfungspunkte finde, rein aus Hip-Hop-Bubble-Sicht. Ich mag überall das, was da entstanden ist. Es ist nicht immer alles meins, aber ich habe so richtig Liebe gespürt wieder für bestimmte Dinge. Und dann, andersrum ist mir aber aufgefallen, ihr redet ja auch von der vergessenen Rap-Story, weil einfach, Bro, warum, also die machen dann ihr Ding und alle individuell und so. Das, also was hat der Ruhrpott, also das will ich von dir wissen, Gordon, denn du hast dir das angeguckt und du hast denen zugehört. Was hat der Ruhrpott eigentlich falsch gemacht?
Das ist eine sehr interessante Frage, die wir auch, glaube ich, immer wieder uns, während wir es gemacht haben, auch gefragt haben und immer wieder gestellt haben. Und wir haben, glaube ich, bis zum Ende keine wirkliche abschließende Erkenntnis daraus ziehen können, weil es ist ja alles da. Also es hat ja das ganze Potenzial und es sind ja die Leute da und wir wollten ja auch gar nicht so eine Verlierergeschichte irgendwie jetzt da so draus machen, weil das ist ja auch Quatsch, weil es gibt ja total viele GewinnerInnen,
die... Ist es ja auch nicht.
Genau, es ist es zum Glück ja auch nicht, ne? Das war nämlich auch ganz wichtig, dass man zeigt, es ist nur die Außenwahrnehmung, die nicht so stark ist, aber eigentlich ist es genau das Gleiche wie in anderen Metropolen, ja, auch von der Wertschätzung her, oder müsste es zumindest sein. Und das war ja die Prämisse. Und wir haben währenddessen, wir uns das gefragt haben, eigentlich sind wir immer nur darauf gekommen, wenn, dann ist es dieses Mentalitätsding, dass man sagt, man wird sich nicht verbiegen, man wird trotzdem immer so bleiben, wie man ist, und man wird sich eben nicht verkaufen. So. Und ich glaube, das haben vielleicht andere Regionen manchmal mehr gemacht oder so, aber und der Ruhrpott ist sich vielleicht manchmal auch einfach treuer geblieben. Das ist so ein bisschen, was ich jetzt irgendwie so unterm Strich vielleicht sehe, aber
würde ich gegengehen wollen, weil es in den Generationen ja schon auch. Also sagen wir, also wenn wir uns an die Nuller 90er Nuller Phase, erste große Peak, wo ja auch Lucky du auch mit drin bist, muss man ja schon sagen, die Hamburger und die Stuttgarter waren einfach organisierter und hatten mehr Struktur, um das, was sie machen, zu transportieren. Was im Pott passiert ist, ist halt so viele Protagonisten, so viele Möglichkeiten, so viele verschiedene Charaktere. Du warst hier mittendrin und du hast ja die Generation danach auch erlebt. Ist das diese vergessene Rap-Story und vielleicht das Scheitern da drin auch einfach, weil es einfach zu viele waren? Zu viele krasse?
Nee, vielleicht ist es so der Strukturwandel, der auch in dem Film vorkommt, und ein Satz, der immer wieder bei uns intern gefallen ist, bei Gordon und mir, ist immer so, ey, die Kunst in Schönheit zu sterben, das ist, was der Ruhrpott auch hat, ne? Dieser Satz hat uns echt begleitet und so, wo ich denke, das wird dann irgendwie auch nach außen getragen in dieser Region, während man vielleicht in anderen Metropolen, wenn dein Berufsfeld irgendwie nicht klappt, sich die Leute klammheimlich halt irgendwie da irgendwie aus dem Blickfeld zurückziehen. Ich meine, als Nico Suave aufgehört hat, hat keiner irgendwie gesagt, okay, was ist eigentlich mit der Szene da passiert? Ist das eine vergessene Rap-Story? Jetzt blöder Name, blöder Titel. Aber du weißt, was ich meine. Die Leute exposen ihr Scheitern dann auf einmal auch öffentlich. Das ist halt irgendwie, damit geht man halt vielleicht so um. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wenn die Zeit und der Strukturwandel, sagen wir mal in 25 oder 30 Jahren, wenn der Ruhrpott noch näher zusammengewachsen ist und es wirklich keinen regionalen Unterschied mehr zwischen Bochum und Essen gibt und die Gegend noch zubebauter und noch mehr Infrastruktur, noch mehr Häuser, Industrialisierung, was auch immer gibt, vielleicht wird's dann hätte es dann irgendwie, vielleicht wären dann die Schweigeminuten der Erzählstory von Rap nicht so groß geworden, weil es halt dann irgendwie ein ganz großes Ballungsgebiet unter einer Flagge ist. Aber bei aller Identifikation und Ruhrpott-Nationalität oder Zusammengehörigkeitsgefühl gibt es immer noch Bereiche, wo man sagen, ja, ich bin Essener, ich bin Dortmunder, ich bin Bochumer. Sei es jetzt bei der Fußballrivalität, aber auch bei dem ganz kleinen Underground-Rap-Act, der sich nur als Protagonist seiner Straße oder seines Viertels halt irgendwie erlebt. Je größer du wirst, desto eher denkst du so, ja, ich bin nicht nur Wittenau und Bochumer und Essener und Dortmunder, ich bin komplett Ruhrpott. Vielleicht war das, ist das in 25, 30 Jahren das Thema, was wir jetzt machen, gar nicht mehr aktuell. Dass die Leute sagen so, das gibt's jetzt gar nicht mehr. Ruhrpott ist eine Stadt.
Ja, weißt du, was ich meine? Ich finde auch, dass das eine gute Erklärung ist, ehrlich gesagt. Also auch diese Zersplitterung dann noch am Ende, ne? Dass man dann immer noch, also Hamburg hat es ja leicht zu sagen, wir sind alle Hamburg, ne? Da gibt's natürlich dann Stadtteile, oder in Berlin gibt's das ja irgendwie auch so, ne? Wenn man dann sagt, so, ich identifiziere mich dann eher mit Kreuzberg oder mit Schöneberg. Da gibt es ja auch so extrem viele Rap-Gruppen, die das dann sozusagen auf ihre Karte dann schreiben. So. Aber das ist dann trotzdem immer noch das Große und Ganze, ist dann immer noch Berlin. Man würde trotzdem nach draußen das auch kommunizieren. So. Und ich glaube, genau. Das ist das, glaube ich, auch das große Problem, dass man eigentlich ein starkes Ballungszentrum hat und Gebiet hat, aber eben halt dann doch so diese Splittergruppen.
Ja, glaube ich auch.
Und am Ende sind wahrscheinlich, gehe ich davon aus, viele im Umfeld, die mitgemacht haben, auch Fans von Hip-Hop generell. Und das heißt, jeder von denen wird auch Anknüpfungspunkte mehr oder minder je nach Altersstruktur, und das gilt dann auch für alle, die da draußen das gucken, mit den Protagonisten gehabt haben. Und wenn man das in die Generationen und auch in den drei Teilen betrachtet, finde ich das ganz spannend. Der letzte Teil, Neuzeit, die Geschichte wird geschrieben. Aber die anderen beiden Teile zeigen mir in ganz großen Stücken, was für eine Macht da eigentlich entstanden ist. Und das war ein krasses Gefühl für mich. So, um Flashback auf dem Ruhrpott-Video, um zu sehen, so, ich saß da wirklich, stopp
zurück. Da waren wir auch beide noch jung, Alter. Ne?
Das ja, aber Video angemacht und so und dachte, Bro, Dicker, wer ist denn da alles? Und vor allen Dingen aber auch Youngins, die da wirklich Youngins waren, so, der ganz, es steht auch nur der ganz junge Rooster irgendwo rum, da ist einfach alles da. Und dann die Flagge und Manuelsen singt Ruhrpott und so. Mhm. Und ich dachte mir, holy cow. Ich gehe mit dem gleichen emotionalen Gefühl durch, wie es die Protagonisten erzählen, mit da wäre was gegangen oder es hat diesen Grund für diese Entscheidung gegeben und so. Und ich war so tief in deren Geschichten. Was hat das mit dir gemacht, Lucky? Denn am Ende des Tages bist du auch Teil dieser Geschichte, aber du hast diese Geschichten auch mal neu gehört. Hat dich das emotional auch nochmal anders angefasst, wenn du so ein bisschen retrospektiv auf alte Situationen zurückgeblickt hast? Also was früher passiert ist und der Lackmann heute guckt auf das, was damals war?
Nee, ich habe nicht einmal gedacht, ob ich irgendwas bereue oder hätte an was passieren können und so. Generell freue ich mich für jeden, der halt irgendwie Erfolg gehabt hat im Ruhrpott. Und manchmal habe ich auch jemanden aus Essen, aber auch 3, 4, 5 Jahre lang nicht gesehen, weil man halt seine eigene Bubble und seine eigene Szene und Nische geschafft hat. Für mich ist das auch einfacher zu erzählen, ey, weil die schon recht erfolgreich waren mit Kreuzfeld. So. Für andere, die halt irgendwie sagen wir mal, nicht so erfolgreich waren, egal wie man das definiert. Und dann sieht man halt irgendwie, dass andere dann irgendwie ganz großen Sprung schaffen. Vielleicht gucken die, hätten die jetzt an meiner Stelle irgendwie dann irgendwie mit ein bisschen, keine Ahnung, nostalgischen oder reumütigen Blick zurückgeguckt und so und gesagt, ah, das ist eigentlich schade, dass das so gewesen ist. Ich habe mich in allererster Linie gefreut, dass man dann so ein Projekt machen kann, wo man alle zusammen macht. Und was Gordon gesagt hat, unterstreicht das ja ganz gut, ne? Ich kenne noch viel mehr Leute und es ist irgendwann der Zeitpunkt, wo du sagen musst, kill your darlings. Irgendwann ist es dann vielleicht das, was ich hätte bereuen müssen, wo ich sag so, ach, ich habe nicht mal, wir haben eine Stunde mit El Karim geredet, das Interview, der mit mir Witten Untouchable gemacht hat, den mussten wir schweren Herzens rausmachen, mit Hightower, den mussten wir, Brenner und Desaster haben wir irgendwie nicht geschafft, dann irgendwie, der Desaster war total betrunken im Interview in Wuppertal und so, also ja. Es gibt verschiedene Leute,
und L96 zum Beispiel.
L96 zum Beispiel, der auch ganz traurig ist, dass das Interview rausgemacht worden, weil erstens wiederholst du dich da inhaltlich halt bei ganz vielen Leuten. Wenn von 10 Leuten 8 Leute sagen, ja, wir sind mit Kreuz und Jakob und Too Strong aufgewachsen, und da kommt der 9.10. und sagt, ja, ich bin auch mit Kreuz und Jakob und Too Strong aufgewachsen, da muss er irgendwie eine andere Geschichte für den erfinden, die er erzählen kann, um in diesem Ruhrpott-Ding stattzufinden. Also, ich habe da ehrlich gesagt emotional, wenn ich so zurückblicke, nichts bereut und eher so, eher gesagt so, eher schöne Momente damit verbunden halt. So, ne? Wenn ich jetzt dann zurückdenke an das Splash zum Beispiel oder die Geschichte von Echo oder mit Snagger und Pillard, als die ihr erste Sachen und ersten Erfolg gehabt haben. Ich war ja bei den meisten Leuten war ich auch immer, ich will nicht sagen im Hintergrund involviert, aber der allererste, der Pillard gefeatured hat, da war er noch bei der Nordkurve, das war ich. Der hat sonst nur mit seinen 2 besten Buddies Musik gemacht hat und sein erstes größeres Feature, was er jemals gemacht hat, war ich halt irgendwie. Genauso mit Brenner und Desaster. Oder als Elmir von Self-Made Records zum allerersten Mal zum Kreuzfeld-Jakob-Auftritt mitgekommen ist, da hat Philipp auch gefragt, ey, hast du was dagegen, wenn ich einen Kollegen mitbringe und so, ne? Und dann sind wir jahrelang mit Elmir zusammen abgehangen. Also, ich denke da eher positiv dran zurück und sag so, ah, und denk nicht so, ach, das hätte meine Chance sein können halt so, ne? Glaub ich nicht, ey.
Ja, das ist ja auch das. Das ist ja auch das, was wir versucht haben, auch keine, nichts, auch kein Fass aufzumachen, ne? Auch so die Geschichte mit Selfmade und so, das wird halt beleuchtet im Endeffekt, aber das wird ja auch immer wieder eingeordnet. Jeder hat dann eine andere Meinung und Flipstar sagt ja dann aber auch so, er ist halt seinen Weg gegangen, er hat halt eine andere Mentalität gehabt. Also wir haben ja auch nie versucht, jetzt da irgendwie einen großen Beef irgendwie vom
wir judgen da auch nicht das Ganze, auf gar keinen Fall. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass man sagen könnte, ach, Lackmann hat die jetzt eine verpasste Chance oder das ist jetzt zu Ende geschrieben, das Kapitel. Ich meine, dadurch, dass ich jetzt so eine neue Feld beacker, wie halt Moderation und Host oder so mit Gordon da in dieses Doku-Ding reinzupacken, sehe ich ja, okay, mein Weg ist ja gar nicht zu Ende. Also ich will viel lieber rappen machen, aber in diesen 2 Jahren Albumsprozess für mein neues Album, wo ich gesessen habe, haben wir einfach mal in 2 Monaten so eine Doku gewuppt. Zumindest die Interviews gemacht. Dann denke ich so, ey, okay, wenn jemand echt sagt, so, ah, Lackmann ist eine Legende und der macht gar nichts mehr. Legende ist immer was für Tote und so. Dann muss ich sagen, ja, das stimmt ja nicht ganz. Ich habe ja jetzt hier den Blick auf diese Ruhrpott-Geschichte gehabt. Ich sehe ganz andere Sachen, die halt irgendwie abgeschlossen und zu Ende sind. Für mich ist das eher so wie jemand, der das begleitet die ganze Zeit. Und ich hoffe, dass das halt auch nicht zu Ende geht, ne? Also weißt du, was ich meine? Dass man so ein Zeitzeuge ist und nicht nur irgendwie sagt, so mit dem dritten Teil ist das jetzt abgeschlossen und das war die Geschichte vom Ruhrbeat und von Lackmann oder von RAG oder so. Weißt du, was ich meine?
Aber Bro, du weißt doch, der Ruhrpott ist unendlich.
ja, genau. Ja, witzig, gut, das passt, ja.
Genau. Und, aber Gott, ich habe eine Frage, willst du, wenn du noch einen raushauen willst, sag, sonst...
Ich wollte nur sagen, so, es ist sowieso nicht zu Ende, weil auch gerade... so viele Leute ja auch wahnsinnig erfolgreich geworden sind daraus. Also es ist ne, das darf man ja auch nicht vergessen. Also das ist ja so eins, also vielleicht ist nicht die Bewegung immer so groß geworden, aber so Leute wie Manuelsen, Fahrt, PA, Miami Yassin, Mixer McCloud, es gibt so viele,
die
Casey Rebel. Man könnte jetzt so viele nennen, die sind ja alle für sich, auch wenn die vielleicht gar nicht mehr so jetzt diesen Ruhrpott, diese Posse, was du auch mal gesagt hast, Lucky, ne? Auch wenn das vielleicht nicht mehr so gibt, aber es wird ja überall in der Bundesrepublik sind ja diese Erfolgsgeschichten draußen. Ne?
Dieser Pott war der Lounge für deren Solo-Karriere, ganz
genau,
klar.
Genau.
Ja. Aber da will ich mal drauf hinaus. Guck mal, Gordon, du bist 2 Jahre lang durch den Ruhrpott getourt. Ich habe viel Zeit da verbracht in den letzten in meiner Karriere. Ich bin in jeder Stadt gewesen. Ich habe den schlechtesten Döner der Welt in Essen mir oder nee, wo war das? Das war woanders. Auf jeden Fall immer mit Künstlern, auch in Ecken und auch unterwegs gewesen und als Hamburger den Blick darauf, dass ich dachte, okay, krass, hier Struktur. Ich die ganzen strukturschwachen Gespräche oder Informationen über das Ruhrgebiet, die sind da, ich sehe sie. Und das erklärt mir dann auch, warum die Künstler so sind, wie sie sind, welche Ehrlichkeit, wenn ich was da drin steckt. So, das ist der Grund, warum ich, glaube ich, auch bis heute gute Verbindung habe und Lackmann mir noch kein Wittenverbot gegeben hat. Aber Gordon, wenn du da 2 Jahre lang fährst und du hörst diesen Jungs zu und den Mädels in dieser Doku und guckst dir diese Region an, was bleibt da für dich übrig? Was ist dein neuer, anderer Blick aufs Ruhrgebiet nach so einer Mammutarbeit?
Interessant.
Das ist ja wahnsinnig viele Parallelen irgendwie auch gibt, witzigerweise, wo ich auch so herkomme. Also das ist jetzt eine ganz steile These, aber ich bin ja aus dem Osten, also aus Schwerin und Thüringen und habe irgendwie währenddessen immer so gemerkt, weil man immer so diese Unterscheidung macht so zwischen, ne, ganz stark, so auch dieses Ost-West-Ding so, ne? Ich habe irgendwie gemerkt, es gibt da wahnsinnig viele Parallelitäten und ich habe mich irgendwie auch immer wieder hab dann immer wieder so gedacht, komisch, irgendwie fühle ich mich dann doch auf eine Art und Weise so ganz wohl hier gerade, so mit den Leuten. Also das ist ganz interessant. Obwohl das natürlich trotzdem auch komplett was anderes ist, aber ich glaube, das hatte ich so, dieses Gefühl habe ich so mitgenommen. Und ich arbeite ja wirklich seit 2016 auch im Ruhrgebiet, ne? Ich habe ja 5 Theaterstücke gemacht dann, ne? Ich habe ja 3 Stücke in Dortmund gemacht, in Mülheim habe ich ein Stück
Aber das ist noch was anderes. Theater da machen ist was anderes, als wirklich dahin zu fahren, wo die Jungs leben, herkommen, hinwollen. Und ich finde das, Lucky, ist ja, glaube ich, auch bis heute das, weil das ist, das, da gibt's kein Ende. Das wird immer weitergehen. Denn auch ehrlicherweise da, wo strukturelle Schwächen in einer Gesellschaft stattfinden, hat Hip-Hop seinen Nährboden und wird immer wieder neue starke Protagonisten herausbringen. So. Wie war denn deine Reise durch deine eigene Region 2 Jahre lang. Hast du neue Dinge entdeckt?
Nee, ich habe mir eine Bahncard zum ersten Mal in meinem Leben geholt, weil wir so viel mit dem Zug zu den Interviews gefahren sind. Das war der einzige Unterschied. Ich wusste ja, in was für ein Ballungsgebiet wir uns bewegen. Ne? Also Essen, Bochum, Dortmund, Witten, Mülheim, Duisburg, Hattingen, zurück nach Wuppertal, über Bottrop, dann nach Castrop-Rauxel, wieder nach Wengern und so weiter und so fort. Also da sind ja die ganzen Leute und die ganzen Studios, die wir die getroffen haben. Nee, für mich war das tatsächlich... Da bin ich zu Hause, ne? Also das war für mich, ja, das war ja das, wo ich gesagt habe, oh, ich hätte mich jetzt irgendwie, das ist das, was ich an Colin bewundert habe. Der kam ja für jedes Interview aus Hamburg. Mhm. Der wohnt ja in Hamburg. Das musst du dir mal reinziehen. Der ist extra, der kommt ja aus Gladbeck, auch Ruhrpott, wo Fahrt da kommt. Und ich als Ruhrpott-Kind, mich zwischen den Städten zu bewegen, war eigentlich ganz normal. Da hat mir gesagt, hol ich mir eine Bahncard, okay. Aber Colin kam jedes Mal aus Hamburg extra dahin. Das ist hätte ich dann, wo ich mir gesagt hätte ich das jetzt irgendwie machen müssen für eine Reportage über den Rap in Frankfurt oder in Stuttgart, hätte ich mir das zweimal überlegt, diese ganzen Distanzen auf mich zu nehmen. Ich muss sagen, so, habe ich viele Gleichgesinnte und Freunde wieder getroffen. Und eine Sache noch, ich fand es sehr schön, dass die Leute mir gesagt haben, oh, ich bin nur dabei, wenn Lackmann die Interviews macht oder wenn er das macht. Miami Yassin, den ich so sehr jetzt so sehr geliebt habe jetzt und auch lieben gelernt habe. Jedes Mal, wenn ich den sehe, wächst er mir immer näher ins Herz, weil er auch bei der Premiere gesagt hat, so, ja, danke an Lackmann, dass du immer da warst und ich hätte das Interview mit niemand anders gemacht. Also die Leute, die Freunde, die ich kenne, die haben mich jetzt aus einer anderen Perspektive gesehen, nämlich als Interviewer und haben trotzdem halt irgendwie Bock drauf gehabt oder gerade deswegen Bock gehabt und die Gespräche waren so ehrlich und so emotional. Das ist das, was ich, glaube ich, mitgenommen habe.
Ihr habt eine wunderschöne Premiere gefeiert. Was war da für euch das Schönste daran? Weil ich kann mir vorstellen, ich war nicht dabei, aber dass das ja sicherlich schon auch emotionalisiert.
Ja, also soll ich mal anfangen? Also für mich war das ja so überwältigend, dass überhaupt alle gekommen, also die meisten wirklich gekommen sind. Also das war ja wirklich endlich mal alle. Also da dachte ich jetzt so, okay, krass, jetzt haben wir das eigentlich erreicht, was wir in der Doku auch erzählt haben, dass man wirklich mal wieder so ein Wir-Gefühl irgendwie erzeugt. Und alle standen so auf der Straße da in Essenkrei und in diesem alten, wunderschönen Eulenspiegel-Kino und das war so, ich weiß nicht, das war wirklich so ein richtig tolles Community-Event, wo wir dachten so, ja, dafür irgendwie hat man das irgendwie auch gemacht, ne? so ein toller Filmabend, weil ich liebe ja auch Filme und das ist ja irgendwie so mein Ding so und wenn dann Leute zusammenkommen und sich das dann zusammen anschauen auf der großen, wirklich riesigen Leinwand und irgendwie dann gibt's so Zwischenrufe und Gegröle und alle sind irgendwie so voll dabei. Und das hat mich schon sehr bewegt, muss ich sagen.
Ja.
Passt bei dir auch so?
Ja, das Live-Watching war geil, wie die Leute die Sequenzen und die Filme, die Sachen da gefeiert haben, wenn ein paar Leute drin vorkommen. Das gibt dir so ein Live-Feedback, dass das geklappt hat. Das Kino in Essen ist genau wie in Witten, das Burgtheater, so ein altes Event-Kino mit roten Teppichen, Beleuchtung, keine Ahnung, wie man das nennt, Stuck und Gold und Behang. Also es ist kein Cinemax, IMAX oder UCI, ein modernes Kino. Das ist ein altes Kino mit Charme und mit Seele und mit alten Kameras noch im Hintergrund. Hat alles gepasst. Für mich war halt neu. Fotocall, roter Teppich, Absperrung, Kameras und jeder will dich fotografieren und zerrt an dir und ich wurde da so rumgereicht, ne? Also kommst du mal dahin. Die geben dir das Gefühl, du bist halt voll wichtig oder so, ne?
Wo ich mir denke, so, ey.
Ja, nicht das, aber wo ich mir denke, so, okay, lass uns auch den Film zusammen gucken, also, ne? Aber es gibt dann so einen Empfang extra und ich glaube, für viele Leute ist das so, die das als erste Mal machen, geht auch da die Faszination von Film aus, also. Und wenn Gordon sagt, so, das ist dieses Happening im Kino dann zu gucken mit all diesen Leuten, dann strahlt das dann nochmal eine ganz andere Kraft aus, als die Doku in der, also nichts gegen Mediathek oder auf dem Handy was zu gucken. Aber ein Gang zum Kino, weil ich bin ja auch Kinogänger, ne? Ich gucke nicht so gerne Serien, ich gucke gerne Filme und gehe gerne ins Kino. Ein Gang zum Kino macht da mit dir emotional noch was. Und ich hatte ja auch Family und Freunde da so, mein Vater da und ich muss so zum allerersten Mal, als ich dann irgendwie, ich bin ja nah am Wasser gebaut bei solchen Filmen, als dann diese halbe Millisekunde oder diese eine Sekunde im Schnitt in den Film kommt, wo meine Töchter zu sehen sind und wo die so verstohlen so zur Seite gucken, habe ich mir gedacht, boah, das haben die jetzt geschickt geschnitten, ey, jetzt verdrückst du gerade eine kleine Träne. Das haben die ganz gemein gemacht, ey, vom Schnitt, ne? Weil die haben halt immer mit diesen persönlichen Sachen, dass mein Papa kommt auch voll gut weg in der Doku, wie er die Geschichten erzählt von der Ziege, wie er die Geschichte von Savage und Echo erzählt und rumhampelt und mit den Lackmanns Dad-Pulli. Da denke ich mir so, oh Mann, die haben dich da irgendwie gecatcht mit dieser Emotionalität. Und dann siehst du so meine Kinder so, dann denke ich mir so, da war so ein dicker Kloß im Hals. Also war viel schöner, als irgendwie eine Serie auf Netflix zu gucken. Die Premiere war voll schön, Alter. Also auch alle zu sehen, die sind ja wirklich, wie Gordon sagt, alle gekommen, ne? Alle, die mitgemacht haben. Aber auch Toxic ist gekommen von HipHop.de. Der hat da irgendwie seine fünf Leute von HipHop.de, hat er mit dem Auto extra da hingefahren, hat aufs Trinken verzichtet und haben sich dann irgendwie die Doku angeguckt. Und auch er voll begeistert, weil er auch gut wegkommt und so. Ne? Also alle werden irgendwie ins rechte Licht gesetzt. Und ach so, scheiße, aber das haben wir ja vorhin erzählt. Sorry, Nico. Einen Tag später bricht sich Toxic bei mir auf der Release-Party den Fuß. Der liegt im Krankenhaus, hat 10 Schrauben im Fußgelenk, hat sich den Fuß gebrochen bei mir auf der Party. Und er hat so gesagt, so auf der Filmpremiere bei der Eröffnung, sagt er, ach scheiße, heute bin ich hier und muss arbeiten, aber morgen komme ich zu der Release-Party und dann trinke ich mir erstmal ein. Und dann habe ich voll Bock, Party zu machen. Und dann einen Tag später auf der Release-Party voll betrunken, im Dunkeln ausgerutscht, sich den Fuß gebrochen, Ambulanz kommt und so. Also das ganze Wochenende war für mich voll emotional, voll toll, voll gehighlighted, voll spektakulär. Und ja, das mit dieser Kinopremiere war einfach halt so das Highlight halt.
Ich würde auch da gleich mal reinschießen, weil man muss auch mal wirklich auch Props an Toxic geben, weil der war wirklich von Anfang an mit dabei. Da wussten wir noch gar nicht, was wir machen. Da hat er schon gesagt, klar, ich öffne und das Ganze Archiv von hiphop.de, das könnt ihr alles benutzen, ich unterstütze euch, whatever. Der wusste ja gar nicht, was wir damit machen. Ich habe ihn auch noch später gefragt, so, sag mal, wieso hast du uns eigentlich so vertraut? Also du wusstest doch überhaupt nicht, was wir damit machen. Er so, ja, ich wollte halt, dass die Geschichte erzählt wird. Und was kann schon passieren? Entweder scheiterst du, es wird scheiße, oder er macht halt was Geiles daraus. Und das Zweite ist jetzt passiert und ich bin mega happy. Und deswegen muss man da auch wirklich nochmal sagen, auch Props an ihn, weil der da so krass irgendwie ganz am Anfang schon da war, ne? So.
Mhm. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das macht auch ganz viel aus, weil dadurch natürlich noch eine Möglichkeit ist, auch wirklich ein bisschen in der Zeit zurückzureisen. Ich bin gedanklich wegen den großen vielen Sachen auch ein kleines Stückchen zurückgereist und war sehr doch auch eher emotional an den gleichen Stellen wie du, mein lieber Lucky, weil ich schon im Wohnzimmer bei deinem Vater am Tisch saß, ohne dass er da war. Genau. Und dann lerne ich ihn auf einmal mal über diese Doku kennen. Und sagen wir so, Bro, du hast gesagt, wir setzen uns mal, ich möchte mich gerne mal mit ihm hinsetzen und mal über den LAK reden. Das nimmt dich mit, das ist auf jeden Fall hochemotional. Dass es drei Teile sind, macht's auch gut. Weil ich habe immer so die Möglichkeit, einzusteigen, auszusteigen, für mich ein Kapitel abzuschlafen, vielleicht auch mal ein bisschen drüber. Und wenn es nur ein kleines bisschen sacken lassen. Fieseste Frage, denn wir sind jetzt hier, das Ding ist raus, die Leute werden es sehen, der es sehen will, wird es sehen, die es sehen müssen, gucken es eh. Das heißt, wir müssen nicht viel Werbung dafür machen, so, dass sie es gucken sollen. Mich interessiert, was ist euer Lieblingskapitel? 1, 2 oder 3? Gordon.
Kann ich wirklich nicht sagen, weil das ist für mich, das sind alles wie so drei Babys. Wie wenn ich jetzt hier so drei Kinder hätte und müsste irgendwie sagen, so, yo,
Aber irgendein Lieblingskind musst du trotzdem ab und zu mal anmoderieren.
Aber würden Eltern das sagen? Also ganz ehrlich, ich finde alle drei Teile haben, weil die auch so unterschiedlich sind und so unterschiedliche Sachen beleuchten, kann ich wirklich nicht sagen, was ich da. Ich sehe das als einen Film. Ich finde aber auch toll, dass es sozusagen so ein geordnet werden kann, weil du dadurch, glaube ich, auch alle mit ins Boot holen kannst und jeder so irgendwie so bei sich so also in seinen Vorlieben einsteigen kann. Aber ich kann das wirklich nicht sagen, ganz ehrlich. Ich finde, das ist für mich so ein Ding.
Ich kann es vielleicht einordnen, weil ich da von Anfang an dabei war. Für mich ist der erste Teil der schönste Teil, weil ich dann, klar, ich komme da drin vor als tragende Säule, aber weil wir das vorhin so ein bisschen angeschnitten haben. Das waren ja damals auch noch alles meine Idole, die paar Handvoll Leute, die vor mir kamen. Ich bin ja schon einer der ersten mit Philipp, ne? Aber RAG und Too Strong zum Beispiel, die nochmal halt irgendwie zu sehen, wie die das halt irgendwie erzählen, was ich nicht wusste, war für mich bei den Interviews und bei der Doku im fertigen Schnitt auch nochmal ein besonderer Moment, das zu sehen für die Sachen, die ich inhaltlich noch nicht wusste. Ab dann, wo ich halt selber mitspiele im Rap-Game, habe ich vieles ja aus erster Hand mitbekommen. Sagen wir jetzt mal Pillard, KC, Fahrt, PA und bis hin zu den Young Guns, kriege ich das ja jetzt auch noch so mit, wo ich dann denke, oh, jetzt bin ich auch schon der alte Hase und kriege das mit. Das ist ein ganz anderes Empfinden als junger Mensch, was von Älteren zu lernen. Das heißt, aus der ersten Folge habe ich am meisten gelernt. Das ist erst einmal für mich persönlich. Und zweitens würde ich dann auch noch mal die erste Folge sagen, war für mich die schönste, weil wenn wir jetzt von einer Pod-Doku reden, habe ich das Gefühl, dass die Wichtigkeit, die Gewichtung und, die Identifikation bei der alten Garde noch am ausgeprägtesten war, wo ich halt, also es ist jetzt auch überhaupt nicht schlimm, wobei ich in der dritten Folge mich da so manchmal erwischt habe, wo ich gedacht habe, könnte der und der Act auch nicht vielleicht einfach irgendwo anders stattgefunden haben, mit einem Spotify-Account und mit einem Laptop irgendwie in Frankfurt zum Beispiel seine Mucke gemacht haben und würde sich dann wirklich so anders anhören, die Mucke? Das heißt, die Persönlichkeit, die Personality, der Charakter und der Musik von den Young Guns, die die jetzt machen, wird wahrscheinlich gar nicht so anders klingen, wenn sie das jetzt in Stuttgart machen würden. Vielleicht sind die dann zu sehr von UK Drill oder von Rap-Formaten, Casting-Formaten beeinflusst, dass sie sagen würden, ach, macht gar keinen Unterschied, obwohl ich aufgewachsen bin. Während ich bei der ersten Generation denke, die hätten eine ganz andere Musik gemacht, wären die in Berlin aufgewachsen zum Beispiel.
Und ehrlicherweise muss ich das ein kleines bisschen unterschreiben. Denn ich glaube schon, und das merkt man an ganz bestimmten Punkten, ich merke das in Hamburg auch mit einer nächsten Generation, dass es schon Künstler gibt, denen der Lokalkolorit, ich merke hier an der Generation, dass sie fast ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl irgendwie entwickelt, als das zwischendurch jahrzehntelang in dieser Stadt immer schwierig war. Und trotzdem gibt es auch ganz viele Künstler, die quasi einfach Internet, und das ist nicht negativ gemeint, sondern nee, einfach Internetkünstler sind, weil sie die Einflüsse von der ganzen Welt einfließen und dann ist es vollkommen egal, ob sie in Essen,
digitale Zusammenhalt, Identifikation.
Digitale Künstler sind. Und ich glaube, deshalb ist Ruhrbeat so gut und so wichtig. Und das ist, weil du wissen wolltest, Lucky, warum, was ich davon halte. Es gibt viele Dokus da draußen. Und viele von denen erzählen oft gleiche Geschichten. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn wir über die Hip-Hop in Deutschland Geschichten erzählen. Aber immer, wenn ich die geguckt habe, habe ich gemerkt, wir haben so viele Einzelgeschichten, die noch nicht erzählt wurden. Und Ruhrbeat macht genau das. Es nimmt mich, holt mich ab. Ich weiß viel. Es erzählt es mir sehr klassisch linear, aber das nimmt mich deshalb trotzdem genau mit auf diese Reise, dass ich einmal nochmal durchgehen kann durch eine schöne Machart. Das ist das auf jeden Fall das Feedback an Gordon und dein Team. So, das ist auf jeden Fall schön gemacht, weil es nicht ein klassisches Aneinanderklatschen von Gesprächen ist, sondern es nimmt mich mit, weil das ist für mich, finde ich, das Schlimmste immer bei Dokus gerade. So, es hat mit dir einen super Host, Lucky, der mir auf jeden Fall, natürlich bin ich emotional ein bisschen näher dran, das ist ja klar.
Wir kennen so lange, klar. Du kennst genau. Was du gesagt hast, privat, ne, klar.
Aber trotzdem tut es dem Ganzen sehr gut, weil es mir dann am Ende einfach ein Stück Hip-Hop-Geschichte erhält. Und egal, ob es einen vierten oder fünften Teil gibt, es gibt mir mindestens mit 1 und 2 das, was nicht verloren gehen darf, dass diese vergessene Rap-Story eben nicht vergessen wird. Und deswegen danke euch dafür, dass ihr diesen Scheiß gemacht habt.
Ja, das freut, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Das ist natürlich.
Hast du sehr schön zum Schluss gesagt.
Ja, danke, voll.
Also, welcher Teil hat dir denn am besten gefallen? 1, 2 oder 3?
Ich bin auch schon 1, 2, 3 in der Reihenfolge. Weil bei 3 ich auch so warte, erzählt mal erstmal eure Geschichte. Also schreibt erstmal eure Geschichte. Aber 1 und 2 gemeinsam geben mir schon ganz viel Gefühl von, okay. Da ist eine Macht drin gewesen.
Ich habe eine Sache noch, die 3 ein bisschen extrapoliert nach vorne hebt, weil das ist, was ich vorhin auch gesagt hatte. Nach der dritten Folge hast du irgendwie das Gefühl, jetzt ist die Doku zu Ende. Ach, das kann es doch nicht gewesen sein. Wo ist Teil 4 und Teil 5? Also die dritte Folge hat diesen Bonus des Cliffhangers, dass du denkst, so, ah, wo kommt denn jetzt nochmal was? Und das hat diese erste und diese zweite nicht, weil du denkst so, ach, ich weiß ja eigentlich, was jetzt passiert nach der ersten. Jetzt kommt die nächste Generation. Vielleicht ist die dritte Folge sogar die zweitbeste von allen, weil die dieses Kapitel offen lässt. Weißt du, was ich meine, Gordon? Weil wir gesagt haben darüber, ey, was könnte man jetzt noch erzählen? Wie könnte man in 10 oder in 15 Jahren daran anknüpfen? Wie sehen in 20 Jahren die Young Guns von heute das halt so? Was Nico gerade meinte mit, lass denen erstmal deren Geschichte schreiben. Wie könnte das eigentlich danach sich so fortsetzen?
Ich meine, also ist ja auch unfair, weil die haben ja noch gar nicht die Zeit gehabt zu beweisen, wer sie wirklich sind, nicht wahr? Ja. Wir haben die ja auch abgeholt in Stadien, wo man sagt so, wir machen jetzt hier mal so eine kleines Experiment. Wir schauen uns jetzt an, was ihr sozusagen schon auf die Karte gebracht habt. und wo das vielleicht noch hingehen könnte. Das sind ja dann auch wie so kleine Mikrobeispiele, die man dann auch erstmal hat. Man weiß ja gar nicht, wären das die neuen Rapstars oder nicht, oder werden die irgendwas hinterlassen oder nicht. Deswegen, das ist ja auch ganz klar. Aber wir hatten trotzdem, ich hatte das Gefühl, dass wir eine gewisse Diversität aber auch da reingebracht haben, was sozusagen verschiedene Möglichkeitsstrukturen, die gerade da sind. Ja, das war mir nämlich 100 Pro. Komplett wichtig. Also eine coole Gruppe zu zeigen, dann aber auch so eine schwarze Gruppe zu zeigen, die nochmal was anderes repräsentiert. Dann, also da ging es mir wirklich darum, mal zu gucken, was gibt es eigentlich alles. Ne? Auch wenn das natürlich nicht alles repräsentiert. Aber das war mir dann fast noch wichtiger, als zu gucken, was sind die Gruppen, die jetzt schon die krasseste Legacy gerade haben, so im dritten Teil, ne? So.
Gesagt.
Ja.
Ich glaube, spätestens jetzt, jeder da draußen, der es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall FOMO-Effekt und muss es gucken. Leute, und das ist die persönliche Ansprache, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, macht das verdammt nochmal. Wenn ihr einen Funken Respekt für Hip-Hop-Kultur in Deutschland habt, dann gehört auch Ruhrbeat dazu, dass ihr euch das anschaut. Danke, Gordon, danke, Lagmann, dass ihr uns hier so tief habt Einblick gewährt.
Ja, danke, dass ihr das auch supportet mit Backspin. Ne? Also, du hast schon bei unserem ersten Interview gesagt, boah, da will ich doch mal ein zweites Mal tief reingehen, und mit Gordon hast du jetzt ja den Mann direkt an der Quelle. Ne?
Und ihr wart ja auch ganz früh dabei. Ihr habt nämlich auch schon eine der ersten Beiträge damals gemacht, als wir noch in der Crowdfunding-Phase waren, muss man auch sagen.
Ja.
In diesem Sinne, ganz lieben Dank.
Super.
Leute,
okay.
Ich warte aufs nächste Projekt, aber das besprechen wir an anderer Seite, an anderer Stelle.
Okay.
Danke euch. Das war Backspin 360. Guckt die Doku, hört den Podcast. Danke, ihr beiden. Bis zum nächsten Mal.
Okay, ciao. Danke euch.
Danke, Gordon. Danke, Nico. Danke, bis dann.
Nico, ciao.
Halt. Backspin.